1823 komponiert Franz Schubert seinen Liederzyklus Die schöne Müllerin. Es geht um einen jungen Müllersburschen. Er ist auf Wanderschaft, sucht Arbeit, sucht neue Perspektive. Und auf dieser Wanderschaft verliebt er sich in eine junge Müllerin. Diese Liebe bleibt aber unerfüllt und am Ende nimmt sich der Müllersbursche das Leben. Der Tenor Julian Prigardien kennt diesen Liederzyklus schon von klein auf. Zum 200. Geburtstag hat sich Julian Prigardien selbst auf den Weg gemacht, um neue Inspirationen für die Interpretation dieser Lieder zu finden. Festgehalten ist seine Suche in dem Film Die schöne Müllerin und die unerfüllte Liebe, der in der ARD-Mediathek zu finden ist, neben der Aufnahme des gesamten Liederzyklus mit Julian Prigardien. Und über diesen Dokumentarfilm habe ich mit ihm am Telefon gesprochen. Herr Prigardien, im Film sagen Sie, Die schöne Müllerin sei ein Meisterwerk wie kaum ein anderes. Inwiefern?
Vor allem, was den Hintergrund betrifft. Ich finde es so spannend, was man erfährt, wenn man ein bisschen zwischen die Zeilen liest und in die Entstehungsgeschichte des Zyklus reinschaut. Das ist was mich bei anderen Musikwerken auch interessiert, aber das, was ich nicht alleine, sondern mit Hilfe von auch Musikwissenschaftlern und Dramaturginnen über den Hintergrund herausfinden durfte, fand ich einfach Wahnsinn. Ja, dass da eine ganze Gruppe von Freunden Anfang 20 sich im Salon zusammensetzt und improvisiert und ein Theaterstück entwirft und also diese ganze Geschichte vor der Vertonung von Franz Schubert. Das hat mich echt absolut umgehauen. Und der dramaturgische Feinsinn von Wilhelm Müller, wie er so einen Gedichtzyklus, wie ein Theaterstück aufbaut mit verschiedenen Akten, mit ganz extremen Stimmungsschwankungen, mit der zweite Akt ist eigentlich so der Entwicklungsakt, so eine Dramentheorie. Bei ihm ist es eigentlich, wenn man so möchte, der Einwicklungsakt, wo sich eben der Konflikt nach innen verkehrt und nicht nach außen. Also es ist, ich finde es wirklich, wirklich absolut unterschätzt, auch von Seiten der Literaturgeschichte.
Jetzt kennen Sie diesen Liederzyklus Die schöne Müllerin ja schon von klein auf, haben schon Ihren Vater damit singen hören und Sie haben sich jetzt auf eine Suche begeben nach neuen Inspirationsquellen. Und diese Suche war unglaublich vielfältig. Zum einen waren Sie historisch unterwegs, zum anderen haben Sie verschiedene Experten jenseits der Musik befragt. Auf dieser Erlebnisreise gehen Sie auch auf die Sichtweise der Müllerin ein, was sie eigentlich denkt. Das kommt ja in den Gedichten von Wilhelm Müller überhaupt nicht vor. Also diese Sichtweise ist Ihnen wichtig. Sie haben einen Gedichtzyklus in Auftrag gegeben bei Felicitas Magdalena Pfaus und Sie haben mit einer Genderforscherin gesprochen. Was hat Ihnen denn dieses Gespräch mit der Genderforscherin gebracht? Welche neuen Erkenntnisse?
Petra Unger ist in erster Linie mal eine wahnsinnig interessante Gesprächspartnerin. Ich glaube, mit der könnte ich ein Wochenende verbringen und mich einfach nur unterhalten und würde wahnsinnig viel erfahren über das, was alles so schief gelaufen ist in der schon viel zitierten männlichen Geschichtsschreibung und allem, was damit dranhängt. Also das ist erstmal so ganz grundsätzlich, dass ich da wahnsinnig wissbegierig bin und Die schöne Müllerin eben ein Stück ist, an dem man das auch ablesen kann, so die fehlende Perspektive. Dann ist sie, Petra Unger, mit gehörigem Wissen ausgestattet über Frauenrechte, über die Situation von Frauen im 19. Jahrhundert und dann im Vergleich zum 20. Und es spielen einfach so viele Projektionsebenen bei so einem Zyklus wie Die schöne Müllerin eine Rolle. Die müssen nicht unbedingt eine Rolle spielen. Ja, auch für mich müssen die nicht immer eine Rolle spielen. Also wenn ich einen Liederabend singe mit Die schöne Müllerin im Konzertgebäude in Amsterdam oder wo auch immer oder bei den Salzburger Festspielen diesen Sommer, dann denke ich nicht die ganze Zeit darüber nach, oh, was verpasse ich denn hier gerade? Also was müsste ich denn eigentlich jetzt hier noch hinzufügen, um dem Ganzen gerecht zu werden? Das denke ich nicht, weil das ist ein Werk, was auch für sich stehen soll. Man muss nicht immer Vermittlungsarbeit leisten und auch nicht immer Aufklärungsarbeit leisten, aber dieses Gespräch mit einer Genderforscherin und einer Frau, die tatsächlich durch Wien feministische Spaziergänge anbietet, um eben Frauen ins Licht zu rücken, die so ein bisschen verschüttet sind, das war eine wichtige Bereicherung für meine limitierte Perspektive als Mann.
Was waren denn so die interessantesten Aussagen von ihr, die Sie mitgenommen haben?
Ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus aus Kehr um und schilt es deine Müllerin für ihren leichten, losen, kleinen Flattersinn. Und dann habe ich ihr das zitiert und dann sagt sie, ja, das Hurenstigma. Also dieses, dass sie sofort als Flittchen bezeichnet wird, wenn sie sich nach einem anderen Mann umschaut, obwohl sie ja gar nicht sich nach ihm umgeschaut hat bisher, dem Müllerburschen, sondern eben anscheinend so einen Typen wie den Jäger. ganz toll findet. Vielleicht denkt sich der Müllerbursch das auch alles nur aus. Das ist jetzt mal Nebensache. Aber sie hat dann sofort gesagt, ja, und das ist das Hurenstigma. Das zieht sich durch die Weltliteratur. Mhm. So, da steht mir der Mund offen.
Sie sagt auch an anderer Stelle, das ist so typisch beim Müllers Burschen, der ist es nicht gewohnt, etwas nicht zu bekommen als Mann. Und auch, spricht auch von der Sprachlosigkeit der Männer.
Ja, das ist, glaube ich, eine Generalisierung, der würde ich nicht unbedingt zustimmen. Mhm. Also das, ich bin selber Sohn einer Mutter und meine Mutter hat mich nicht zu einem kleinen König erzogen. Ich bin jetzt kein kleiner Narzisst, glaube ich zumindest, sollen andere beurteilen. Aber das, glaube ich, sollte man nicht verallgemeinern. Ich glaube, dem jungen Mann, der da so schwer verliebt ist, dem geht es einfach nicht gut, weil er keine Ansprechperson hat. Der hat keine Freunde, der ist vielleicht ein Außenseiter, vielleicht sieht er gar nicht gut aus, das wissen wir ja alles nicht. Mhm. Also wir haben ja kein Bild von ihm, außer die Bilder, die dann zum Beispiel Moritz von Schwind entworfen hat, ja, so ein Freund von Franz Schubert, rund um diesen Müller-Zyklus, die aber auch total verklärt sind. Also vielleicht fand sich ja auch Wilhelm Müller und vielleicht fand sich auch Franz Schubert, vielleicht fanden die sich wahnsinnig hässlich und haben daraus Komplexe entwickelt, aber eben auch Kreativität entwickelt. Weiß ich nicht. Mhm. Da gibt es keine Äußerungen drüber. Aber das zu verallgemeinern, dass es ein Mann ist, der nicht das bekommt, was er will, das fände ich zu kurz gedacht.
Wenn man jetzt so einen Liederzyklus singt, der vor 200 Jahren entstanden ist, da fragt man sich, was sagt denn einem der Zyklus heute noch? Und auf Ihrer Suche haben Sie auch mit einem Chefarzt einer Jugend- und Kinderpsychiatrie gesprochen. Es geht ja um die erste Liebe und es geht um die unerfüllte Liebe. Mhm. Und das war interessant, was dieser Chefarzt Ihnen da gesagt hat. Diese unerfüllte Liebe, diese erste Liebe sei fast schon eine Psychose.
Ja, da habe ich auch, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, da habe ich auch, glaube ich, ihn unterbrochen und gesagt, können wir das nochmal kurz wiederholen? Was haben Sie jetzt gerade gesagt?
Ja.
Verliebt sein, dann hat er nochmal relativiert, er hat gemeint, das erste Verliebtsein, dieses auf rosa Wolken und rosa Brille und so weiter, das ist tatsächlich unter klinischen Gesichtspunkten wie eine Psychose. Ja, und das fand ich super.
Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt den entsprechenden Text von dem Wilhelm Müller da zu lesen?
Ja, bei ihm gibt es einfach keine Heilung aus der Psychose, beziehungsweise, jetzt muss man das, glaube ich, differenzierter betrachten. Mhm. Vielleicht ist dieser Gedichtzyklus ja genau die Heilung aus der Psychose des Wilhelm Müller. Also vielleicht ist das Ganze eine einzige große Kunsttherapie-Session. Da gibt es Argumente für, finde ich, weil Wilhelm Müller danach ja weitergelebt hat und Wilhelm Müller war danach verheiratet und hat Glück in der Liebe gefunden und eine Italienreise gemacht und keine Ahnung was noch. Also die Perspektive kann man gerne auch einnehmen. Wie das jetzt das Stück, also im Stück angeht, dann entwickelt sich diese Psychose eben in eine fatale Richtung. Wegen, und das ist ganz wichtig, eben aus klinischer Sicht, wegen mangelnder Ansprache, wegen mangelnder Hilfesuche. Also man kann jetzt leicht sagen, warum fragt er nicht einen Freund? Auch das kam im Gespräch mit Petra Unger heraus. Warum fragt er diesen Bach, ja, dieses Ding? Warum geht er nicht zu einem Freund oder einer Freundin und versucht zu verstehen, was da vorfällt? Es gibt aber eben nun mal leider viele Menschen, die keine engen Freunde haben, denen sie sich anvertrauen können. Und das sehe ich in dem Müllerburschen auch. Der hat eine Außenseiterrolle auf dieser Mühle, was auch immer die Mühle ist. Das kann ein junger Auszubildender sein in einem Betrieb, in einem, keine Ahnung, metallverarbeitenden Betrieb heute, um diese Relevanz für heute mal ins Licht zu rücken. Das kann so ein Jugendlicher sein, der kommt gerade von der Hauptschule oder Mittelschule, sagt man inzwischen, und ist ein Außenseiter und hat keinen, den er ansprechen kann. Ja, außer vielleicht heute die sozialen Medien. Das wäre mal interessant, wenn man vergleiche mal den Bach mit einer AI und mal gucken, wie weit man damit kommt. Weil viele Menschen finden ja in den sozialen Medien die Ansprache, die sie im Freundeskreis oder vom Elternhaus eben nicht finden. Mhm. Und sowas passiert bei den Müllerburschen auch. Der findet in diesem Bach, wer oder was auch immer das ist. Für mich ist es ein Teil seiner selbst oder ja, auch eine Allegorie. Und dann kommen wir noch zu einer anderen großen Botschaft dieses Zyklus, dass nämlich ja eigentlich, wenn man das aus einer bisschen weniger christlichen Perspektive betrachtet, und wobei auch bei Christen ist der Tod nicht das Ende, dann begibt sich der Müllerbursche ja am Ende in das Element, aus dem er selber besteht, größtenteils. Also wir alle bestehen größtenteils aus Wasser. Mhm. Und er gibt sich dem Wasser hin und nimmt eine andere Daseinsform an. Das heißt, was da am Ende geschieht, ist eigentlich viel mehr eine Verwandlung als ein Ende. Mhm. Ich sage das jetzt in Anführungszeichen, bitte nicht missverstehen. Er wird eingeladen an ein anderes Ufer. Und es gibt um das Thema Homosexualität im Freundeskreis Franz Schuberts wahnsinnig viele interessante Details zu erfahren. Also wer da wohl homosexuell war, ich möchte jetzt keine Mutmaßungen anstellen, aber auch das klingt bei dieser Hingabe an den Bach, an den Freund, meiner Meinung nach eine Rolle, die man zumindest in seine Gedankenspiele rund um die Schule Müllerin mit einfließen lassen kann. Mhm.
Sie sind wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, was er rund um Schubert und die schöne Müllerin erfahren kann.
Ja, und ich habe noch längst nicht genug.
Das ist schön zu hören, Herr Brigadier. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Genau.
Machen Sie es gut.